Hallo zusammen. Und wir sind jetzt alle Gäste hier und wir kennen es, ein Gast zu sein. Wir kriegen heute auch wieder Besuch, haben wieder ein paar Gäste da. Und ihr kennt auch sicher das Sprichwort, fühl dich wie zu Hause, aber benimm dich nicht so. Was meinen wir damit eigentlich? Wir meinen damit so ein bisschen, okay, manche Gäste, okay, du darfst dich wie zu Hause fühlen, aber so ganz die Offenheit von zu Hause, die solltest du vielleicht doch nicht mitbringen. Und so, wir zeigen damit eine gewisse Reserviertheit. So ein bisschen Offenheit kannst du dir verklemmen. Nur so als Hinweis, Jesus hat sich nicht unbedingt an die Regel gehalten. Wir haben nämlich heute einen Abschnitt aus Lukas 12, Verse 1 bis 12, der heute der Predigttext darstellt. Und genau davor, das ist der Teil, an den Jesus hier anknüpft in seiner Rede, da wird er eingeladen von einem Pharisäer. Und er wird zum Essen eingeladen und er geht auch hin. Nur, sagen wir es mal so, er hat sich nicht an diese Regel gehalten und hält dann bei dem Pharisäer eine kleine Rede über Pharisäer, die nicht sonderlich nett ausfällt und die mehr oder weniger darauf hinausfällt, jetzt nehmen wir einfach mal Jürgen, weil du gerade so schön da bist, wenn ich jetzt zu dir als Gast bin und dann sage, Zahnärzte, die ziehen einen doch alle über den Tisch und da ist keiner echt von und wir merken, so ein Gast ist nicht gerade das, was sich viele Gastgeber wünschen, aber das ist... Ja, ich habe Übung. Und aus dieser Szene kommt Jesus jetzt hier rein. Er verlässt das Haus und da sammelt sich eine Reihe von Menschen um ihn. Und dann heißt es ab Vers 1 in Kapitel 12, inzwischen waren so viele Menschen zu Tausenden herbeigeströmt, das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus wandte sich zunächst an seine Jünger. Er sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am helllichten Tag gehört sein. Und was ihr jemanden hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündigt werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn fürchtet. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht einmal mehr als 2 Groschen und doch vergisst Gott keinen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als ein paar Menschen, als eine Menge Spatzen. Ich sage euch, wer von den Menschen sich zu mir bekennt, zu dem wird auch der Menschensohn sich vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber dem Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man aber euch in den Synagogen vor das Gericht stellt und euch vor den Behörden und Machthabern führt, dann macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, dann wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Jesus war es nicht ganz genug, einfach nur bei dem Pharisäer eine Rede gegen die Pharisäer zu halten. Er tut es auch gleich danach noch vor einer relativ großen Menge an Menschen. Also sie wird hier einfach nur als eine Menge aufgezählt. Ja, sie waren Tausende und sie waren so viele, dass sie sich gegenseitig auf Füße getreten sind. Also dürfte ein ziemliches Gedränge sein. Trotzdem scheint diese Menge an sich Jesus erst in erster Linie nicht zu interessieren. Denn es wird ja explizit am Anfang gesagt, er wendete sich aber zuerst an seine Jünger. Das, was er jetzt sagt, ist also, okay, hier ist eine große Menschenmenge, ist erstmal egal. Jungs, ich muss euch mal was sagen. Darum geht's jetzt. Jesus Jünger wendet sich in erster Linie erstmal nur an seine Jünger. Und es geht um die große Frage, bist du ein Original oder bist du eine Fälschung? Denn das, was er jetzt von den Pharisäern mitbekommen hat, was er an ihnen auch kritisiert hat, ist, dass sie Fälschungen sind. Man muss dazu sagen, der Begriff, den er hier für Heuchelei verwendet, der kommt eigentlich aus dem Schauspielerjargon. Also im Griechischen wurde der eigentlich für die Theaterschauspieler benutzt, wenn die etwas geschauspielert haben. Und dementsprechend, ja, du hast einen guten Akt gespielt, aber wie bist du jetzt wirklich? Um diesen Gedanken geht es, wenn er sie der Heuchelei bezichtigt. Er sagt, ihr seid Schauspieler. Ihr seid nicht echt. Ihr habt gerade nur eine schöne Nummer abgezogen. Und wenn es um diese schöne Nummer geht, ja, die kann man gut hinlegen. Man kann gut schauspielern. Aber was Jesus dann in den Versen 2 und 3 sehr deutlich macht, das, was du jemand hinter der Tür ins Ohr geflüstert hast, das wird in aller Öffentlichkeit laut gesagt werden. Damit macht er deutlich, dass man mit Schauspielerei nicht durchkommt. Es wird immer einen Punkt geben, an dem man jemanden aufdeckt. Ich meine, meistens ist es mit den Lügen ja relativ einfach. Schatz, hast du den Müll rausgebracht? Ja, habe ich. Spätestens, wenn sie versucht, wieder was in den Müll zu werfen, wird sie sehen, ob ich gelogen habe oder nicht. Das ist nun mal so mit Lügen. Jetzt, wir haben einen guten Sänger bei uns im Album und der hat ein cooles Lied darüber, über Internet-Partnerbörsen. Und da geht es sinngemäß so darum, in der Internet-Partnerbörse, das ist so ein Internetphänomen, da haben sie alle 1000 interessante Hobbys, werden nie älter als 29, sind immer auf Diät. Das Ganze soll doch irgendwann mal auf ein Date hinauslaufen, oder? Funktioniert das? Das ist so das Typische, ich habe eine Lüge fabriziert. Lügen machen das Leben in der Regel ein bisschen komplizierter, weil sie so eine natürliche Tendenz dazu haben, aufzufliegen. Und das ist aber auch in anderen Bereichen, auch in Fragen des Dienstes in der Gemeinde so. Machst du das wirklich, weil du etwas für Gott tust oder machst du es, weil irgendjemand dich dafür dann lobt oder sonstiges oder weil du dann toll dastehst? Ich meine, beliebtes Schussfeld für diese Frage sind natürlich immer die Prediger. Du machst das ja nur, weil man dich dann sieht. Ich meine, ich habe es in dem Sinne ganz praktisch. Ich weiß, eine Lüge hat die natürliche Tendenz, aufzufliegen. Wenn ich also nicht echt bin, dann werdet ihr das ziemlich schnell merken. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr hier eingeladen werden, um vorne zu stehen. Es bringt nicht allzu viel, Menschen anzulügen, aber man kann sie in vielen, vielen Kleinigkeiten anlügen. Es geht auch so in Sachen wie begrüßt du jemanden? Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die gesagt haben, na, ich weiß nicht. Wenn ich die Leute hier begrüße und so, die scheinen ja alle fröhlich zu sein, aber das scheint nicht echt zu sein. Das ist keine echte Freude des Herrn, die daraus strahlt. Das ist Schauspielerei, die mich gerade begrüßt. Schönes Lächeln und gut, dass du das machst und so, aber du bist nicht echt. Ich fühle mich nicht wohl hier. Das habe ich auch schon gesehen, auch über diese Gemeinde gehört. Es gibt viele Kleinigkeiten, in denen wir zu Heuchlern werden können. Und andere Menschen merken das. Die merken, wann wir anfangen zu heucheln. Und in unserem Rahmen würde ich dazu sagen, wenn es dir gerade mies geht, dann setz auch kein Lächeln auf. Und die anderen Geschwister, dann tröstet diejenigen, denen es gerade mies geht. Und das ist das, wo wir dann sagen können, ich bin echt, ich bin wahr und du bist mein Bruder und du darfst mir auch in Wahrheit dienen. Nicht als jemand, der das einfach nur als Pflicht macht. Der nächste Teil ist auch ganz interessant von dem Abschnitt. Da fragt man sich teilweise schon fast, was für einen Schlenker machst du hier, Jesus? Fürchten. Der nächste Abschnitt, es dreht sich nur ums Fürchten. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch aber sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. 5 Spatzen kosten nicht einmal 2 Groschen und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt. Darum seid ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als noch eine große Menge Spatzen. Also Jesus scheint hier auf den ersten Blick ein bisschen widersprüchlich zu sein. Fürchtet euch nicht, vor denen habt Furcht, fürchtet euch nicht. Ist übrigens auch ganz lustig, wenn man sich das wortmäßig anguckt. Er verwendet hier 5-mal das Wort fürchten und das kommt im ganzen Lukas-Evangelium 22-mal nur vor. Und in diesen 4 Versen verbaut er praktisch ein Viertel aller seiner Ich-fürchtet-euch-Wörter aus dem ganzen Evangelium. Und das ist das längste Evangelium, das wir haben. Also man merkt, irgendwie scheint ihm dieses Thema hier wichtig zu sein. Sonst würde er es nicht ständig wiederholen. Im Grunde genommen würde ich die Quintessenz hier so rausziehen, fürchte dich nicht. Aber er sagt ja auch, fürchtet euch. Das darf man hier nicht wegstreichen, das muss man so drin lassen. Wenn man es also versucht, sinngemäß wiederzugeben, würde ich sagen, Jesus sagt in erster Linie, fürchte dich nicht, du bist mehr wert als ein kleiner Spatz und um den kümmert sich Gott auch. Aber wenn du dich schon fürchten willst, dann fürchte dich gefälligst vor dem Richtigen. Und das ist nicht ein Pharisäer, das ist nicht irgendein Nachbar, der irgendwas Blödes über dich reden kann. Das ist, wenn überhaupt, dann Gott selbst. Wenn du irgendjemanden fürchten müsstest, dann ihn. Denn die anderen können dir nicht wirklich viel anhaben. Es geht schon um die Frage der Nummer 1. Wessen Urteil über mich ist mir eigentlich wichtig? Wer sagt, das finde ich toll und dann finde ich das gut? Wenn mir meine Frau sagt, das und das finde ich an dir toll, dann kann ich mir manchmal denken, wow, das ist eine wahnsinnig tolle Sache, ihren Lob brauche ich. An mancher Stelle könnte ich mir auch denken, ja, sie muss das ja auch sagen, ne? Genauso wie ich auch sagen muss, dass sie die Schönste ist. Aber man merkt, da steckt man auf einmal immer in diesem Dilemma. Ist das jetzt echt oder ist das nicht echt? Musste das jetzt sagen oder musste das nicht sagen? Und wir merken, wie unterschiedlich ein Urteil von unterschiedlichen Leuten ist. Es wäre mir zum Beispiel vollkommen egal, ob jetzt zum Beispiel Flo sagen würde, du siehst gut aus. Gut, dass du wieder zuhörst. Bei manchen Menschen interessiert es uns, was sie sagen. Und bei manchen Menschen interessiert es uns nicht, was sie sagen. Aber was Jesus uns hier mitteilen will, ist, in erster Linie ist es erstmal vollkommen egal, was überhaupt ein Mensch über dich sagt. Denn im Ende zählt nur das Urteil, dass Gott über dich sprechen wird. An dem Punkt habe ich auch einen guten Ratschlag für Prediger von einem Dozenten mitgenommen. Wenn es um die Frage geht, vor wie vielen Leuten predigst du denn oder so, meint er, ist mir egal. Es zählt nur, was eine Person über meine Predigt denkt. Und die Anzahl aller anderen Menschen, die ist erstmal vollkommen egal. Um die geht es gar nicht. Also in dem Sinne, fühlt euch angesprochen, um euch geht es nicht. Es geht nur darum, ob Gott das, was ich sage, ob er darüber sagen kann, er hat mein Wort gesprochen. Er hat mein Wort zu den Menschen gesprochen. Ob ihr es mögt oder nicht, das spielt dabei gar keine Rolle. Das klingt ein bisschen anstößig, aber so ist das. Und es kann manchmal sein, dass auch Dinge angesprochen werden, die wirklich nicht gemocht werden. Aber am Ende zählt dann nur, fürchte ich euch oder fürchte ich Gott bei dem, was ich sage? Das gilt für mich als Prediger genauso wie für jeden anderen, der irgendetwas über Gott sagt oder irgendetwas nicht sagt. Man kann sich ja immer schön damit rausreden, ja, ich habe ja nichts Falsches gesagt. Ja, du hast gar nichts gesagt. Das ist das Schlimme daran. Ja, Gott kann sich auch selbst schützen, wenn über ihn gelästert wird. Und ja, Gott kann auch selbst Strafen aussprechen. Aber wenn wir immer schweigen, wenn irgendein Arbeitskollege oder sonst wer irgendetwas Blasphemisches praktisch sagt, dann ist es auch manchmal an uns, warum schweigst du eigentlich? Fürchtest du wirklich, was er darüber sagen könnte? Oder fürchtest du den, über den gerade gelästert wird? Und um diese große Frage geht es hier eigentlich, wobei Jesus uns hier nicht Angst machen will. Er packt das ganze Thema in ein Fürchte dich nicht ein, genauso wie die Engel immer mit einem Fürchte dich nicht ankamen. Genauso packt Jesus das hier auch ein, weil das eigentlich seine Kernbotschaft sein soll. Du brauchst dich nicht zu fürchten, denn Gott, ihm ist an dir gelegen. Du bist ihm wichtig Und wenn ihm schon diese kleinen Spatzen wichtig sind, wie viel wichtiger bist du ihm? Was übrigens auch gleichzeitig eine Voraussage darauf ist, wie Gott mit dir umgehen wird. Er wird nicht einfach nur sagen, hey, super, hast du toll gemacht, und dann lässt er dich im Regen stehen. Denn wer kann besser für dich sorgen? Wir haben doch manchmal auch Angst, einfach nur, weil wir uns fragen, ja, und wie mache ich das dann, wenn ich was weiß ich, Job verliere oder sowas? Wir hängen oft an Menschen, weil wir glauben, dass die Menschen für uns sorgen. Aber wer kann besser für uns sorgen? Ein Mensch oder der Gott, der die Menschen erschaffen hat? Wir brauchen auch keine Angst für unsere Sorge zu haben, also im Sinne von für unser Lebensnotwendigstes. Denn das hat Gott auch in der Hand. Und er sorgt für uns und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten. Egal, was die Menschen machen. Gott sorgt für uns. Und jetzt kommen wir zu einem Abschnitt, der, sagen wir es mal so, zu einem vorangegangenen Lied, so ein kleines bisschen kontrovers ist. Wenn Jesus dann hier sagt, ich sage euch aber, wer von den Menschen sich zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber in den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Aber wir haben noch vorhin noch gesungen, du bist treu, Herr. Auch wenn ich versag. Okay, man könnte jetzt natürlich ganz einfach sagen, okay, Lieder zählen nicht. Die haben Menschen irgendwann mal geschrieben, so, die zählen dann so gar nicht und Bibel zählt. Also vergesst das Lied. Ganz so einfach ist es jetzt aber auch wieder nicht. Denn dann stellen wir sehr schnell fest, Gott lässt die Leute nicht einfach so schnell fallen. Das sehen wir ganz besonders am Beispiel von Petrus. Und da haben wir genau diese Situation, die Jesus hier beschreibt. Du verleugnest mich vor den Menschen. Aber was wir bei Jesus und Petrus sehen, ist nicht, dass er ihn sofort fallen lässt und sagt, weißt du was, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sprich mit meiner Hand oder sowas. Das könnte er alles machen. Er hätte das Recht dazu. Er wurde dreimal verleugnet, während er praktisch vor Gericht steht. Dann, wenn man Freunde braucht, sind sie nicht da. Eigentlich sollte es anders sein. Aber da sehen wir, wie Jesus auch damit umgeht. Also müssen wir uns schon die Frage stellen, was meint er eigentlich mit diesem Abschnitt? Und er knüpft sehr stark an das genau Vorangegangene an und versucht hier deutlich zu machen, warte mal, du fürchtest die Menschen und deshalb verleugnest du mich. Und irgendwo gibt es Grenzen. Ja, du kannst das einmal machen und so. Ja, du kannst Jesus auch mal verleugnen. Das passiert jedem Mal. Und Jesus lässt dich deshalb nicht sofort fallen. Aber du musst dir bewusst sein, wo du dich damit reinbewegst. Du bewegst dich in eine Welt, in der es wichtiger ist, was Menschen über dich sagen, als was Gott über dich sagt. Und Jesus macht dir sehr deutlich, was er dann nachher über dich sagt. Du wirst vor den Engeln verleugnet werden. Und danach kommen wir eigentlich sowieso zu einem Abschnitt, der relativ böse ist. Ich habe mich am Anfang geärgert, dass er drin steht. Konnte der Predigttext nicht einfach bei Vers 9 aufhören? Das wäre so viel einfacher gewesen. Warum muss denn ausgerechnet Vers 10 noch mit hier drin stehen? Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem wird vergeben werden. Wer aber dem Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Das ist eine der bösesten Stellen in der ganzen Bibel. Und was hat die hier drin zu suchen? Man muss dazu sagen, die Parallelstelle in Matthäus, die ist ein kleines bisschen anderen Kontext. Da haben die Autoren anscheinend bei einem Abschnitt, der vielleicht an einem Tag stattfand, die Redeeinheit ein kleines bisschen anders zusammengeschoben. Und da denkt man sich, okay, cool, das kann man sofort auf die Pharisäer münzen. Aber was hast du hier drin zu suchen? Was haben diese Worte hier drin zu suchen? Warum gehören die hier rein? Und man merkt sehr dann, wenn man sich vor allem den Satzaufbau anguckt, wie Jesus den Satz gestaltet und darüber spricht, dass er diese Aussage unterordnet unter das Verleugnen davor. In der NGÜ kommt das hier nicht ganz so deutlich rüber, in der Elberfelder kommt das noch ein bisschen deutlicher vom Satzbau rüber, auch wenn man das dann mit dem Griechischen dann vergleicht, dann merkt man da halt, dass es bei der Elberfelder da schon sinnvoller angeordnet ist. Und man merkt, dass er praktisch eine logische Konsequenz zu dem Vorangegangenen aufbaut. Und das Vorangegangene ist ja, wer mich vor den Menschen verleugnet, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und danach baut er gleich nochmal den Satz auf, wer aber was gegen den Menschensohn sagt. Und was hast du gerade getan, wenn du den Menschensohn verleugnest? Du hast gerade was gegen Jesus gesagt. Im Grunde genommen baut er hier drei Stufen auf. Die erste Stufe ist, du verleugnest Jesus nicht und er steht an deiner Seite. Die zweite Stufe ist, du verleugnest ihn und er verleugnet dich. Und die dritte Stufe ist, du verleugnest den Heiligen Geist. Du verleugnest Gott an sich. Du sagst nicht nur einfach etwas gegen Jesus. Du leugnest Gott in sich. Wobei man dazu sagen muss, dass er hier auch in der Wortwahl das Ganze nochmal ein bisschen steigert. Er verwendet Blasphemie. Das letzte Lästern ist Blasphemie. Du sagst etwas Blasphemisches gegen den Heiligen Geist. Und das geht hier nicht einfach um die Worte, die du gesprochen hast, sondern die Steigerungen, die wir hineinlaufen. Wir fangen erst an, etwas gegen Jesus zu sagen, aber in unserem Herzen glauben wir ja noch an ihn. Wir trauen es uns nur nicht, das zu sagen. Aber was passiert, wenn wir das über Jahre hinweg machen? Werden wir dann im Endeffekt noch an Jesus glauben? Oder werden wir das glauben, was wir über Jahre hinweg gesagt haben? Und was für eine Rettung kann es für einen Menschen geben, der nicht mehr glaubt, sondern glaubt, was er gesagt hat? Dass er nämlich nichts mit Jesus zu tun hat. Der glaubt, dass er nicht mehr einfach nur seine Hoffnung in Gott hat, sondern dass er glaubt, wenn ich alles selbst tue, wenn ich Selbstverwirklichung lebe, wenn ich mich auf meinen Partner verlasse oder was weiß ich, der das als sein Fundament des Glaubens aufgebaut hat, was für eine Errettung kann es für so einen Menschen geben, der nicht mehr seine Hoffnung in Christus hat? Und da läuft praktisch die Steigerung immer weiter hinein. Ja, Jesus wird dich nicht sofort verlassen, wenn du ihn einmal verleugnest. Das sehen wir sehr oft in der Bibel. Er hat sehr viel Geduld. Aber manche Menschen glauben, dass diese Geduld ewig ist. Und die sehen nicht ihren eigenen Glauben. Mein Ethiklehrer hat das einmal sehr passend auf den Punkt gebracht, wenn es um die Frage geht, wie wir da in die Bedrulle reinkommen können. Wenn du durch die Tür des Glaubens in das Haus des Herrn gegangen bist, dann kannst du nicht durch das Fenster der Werke wieder aussteigen. Ja, das stimmt. Aber wir können durch die Tür des Glaubens auch wieder rausgehen. Leute lassen den Glauben wieder liegen. Und das ist das grundsätzliche Problem, das er hier anspricht. Wenn du oft genug sagst, mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun, den kenne ich nicht, irgendwann mal wirst du das glauben und nicht mehr glauben, dass Jesus dein Herr ist. Und so kommt diese Warnung hier ganz, ganz bewusst. Und diese Menschenfurcht, die er hier reinbaut, die baut er auch ganz bewusst mit rein. Er hat sie auch schon erlebt. Es gibt eine interessante Stelle in Johannes Evangelium. Das ist die Stelle, wo Jesus den Blindgeborenen heilt, indem er ihm einen Brei auf die Augen schmiert. Und danach kommt so eine knapp 2 Kapitel lange Debatte. Er hat das Ganze nämlich an einem Sabbat gemacht. Er hat dem Mann am Sabbat den Brei auf die Augen geschmiert und gesagt, geh und wasch dich. Er geht und wäscht sich und ist sehend. Oh Wunder, er ist ein bisschen glücklich. Er freut sich darüber und die Leute, die ihn ja kennen, er, wie gesagt, Blindgeborener, wahrscheinlich so um die 30 an der Szene, man erkennt den wieder. Und dann kommt die große Frage auch, Herr, sag mal, wie bist du eigentlich sehend geworden? Ja, da war so ein Mann, Jesus, und der hat mir einen Brei auf die Augen geschmiert und gesagt, geh und wasch dich. Und dann konnte ich sehen. Ja, weißt was, das müssen wir gerade nochmal mit den Pharisäern abklären. Lustigerweise, die kommen da auch mit rein in der Stelle. Und die Pharisäer stellen dann dieselbe Frage nochmal und sind dann am Debattieren, dieser Jesus, der kann ja gar nicht von Gott sein, weil dann würde er ja nicht so eine blöde Sache machen wie an einem Sabbat heilen, ne? Das kann ja nicht sein. Wobei die sich untereinander auch noch gestritten haben, weil manche anscheinend schon so hell waren, dass die gesagt haben, wenn der aber nicht von Gott ist, wieso kann er denn sowas machen? Und dann haben die sich halt ein bisschen gestritten und im Endeffekt haben sie sich darauf geeinigt, weißt du was, du bist gar nicht blind geboren. Und du erzählst das gerade nur so, weil du jetzt was Tolles über ihn erzählen willst. Also, wen fragt man in so einer Situation? Man geht zu Mama, Papa. und sie gehen zu Mama, Papa und fragen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, der ist blind geboren? Ja, das ist unser Sohn, von dem wir sagen, dass er blind geboren ist. Wieso kann der denn jetzt sehen? Keine Ahnung, fragt ihn selbst, er ist alt genug. Und dann fügt Johannes ein paar Worte an, die sehr deutlich machen, auf was für eine Situation Jesus hier anspielt. Denn sie sagten das, weil sie Angst hatten vor den Vorstehern der Synagoge, denn diese hatten beschlossen, dass jeder, der Jesus als den Sohn des Menschen bekennt, ausgeschlossen wird aus der Synagoge. Und man merkt hier dann sehr schnell, worauf Jesus hier anspielt und dass er diese Situation durchaus kannte. Er wusste auch, dass es diese Situationen gibt. Und dann kommt es nun mal zu so paradoxen Situationen, ich möchte in der Synagoge bleiben, um Gott zu dienen und verleugne deshalb seinen Sohn. Wow. Applaus. Es wirkt total paradox. Aber das sind die Situationen, die hierbei entstehen und gegen die Jesus sich hier wendet und weshalb er sagt, dass wir ihn nicht verleugnen dürfen und weshalb wir die richtigen Leute fürchten sollten. Ich fürchte den Synagogenvorsteher, aber ich fürchte nicht Gott? Was soll denn das? Das passt einfach nicht zusammen. Aber Jesus lässt die Menschen auch wieder hier nicht einfach alleine stehen. Er fügt auch hier wieder an, wenn man euch vor die Synagogen und Gerichte stellt und euch vor den Behörden und Machthabern führt, dann macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Übrigens auch ganz lustig, die Verknüpfung, die Jesus hier aufbaut. Die einen lästern den Heiligen Geist, weil sie Jesus in ihren Worten verspotten, weil sie praktisch anfangen zu glauben, dass Jesus nicht ist. Und diejenigen, die es trotzdem tun, die sich trauen, die werden genau von diesem Heiligen Geist unterstützt. Die brauchen sich dann keine Sorgen machen, oh, werde ich jetzt aus der Synagoge ausgeschlossen, werde ich jetzt aus dieser Gemeinde ausgesperrt, machen die dann in Zukunft immer die Tür zu, wenn ich komme? Die wissen, wenn ich mich verteidigen muss, dann habe ich den Heiligen Geist, der durch mich spricht. Diese Zusage macht mir Jesus. Ich stehe nicht alleine da, wenn ich an seiner Seite stehe. Wenn ich mich zu Christus bekenne, dann stehe ich nicht alleine da. Und dass Gott diese Versprechen einhält, das sehen wir immer wieder. Das fängt schon ziemlich am Anfang bei Mose an. Ja, ich kann nicht gut reden. Ja gut, dann stelle ich dir jemanden an die Seite, der gut reden kann. Das sehen wir auch schon kurz nach dieser Szene, nachdem Jesus gegangen ist, dass genau Petrus und Johannes vor die Obersten geführt werden. Ey, was fangt ihr an zu reden? Und die halten dann wieder eine Predigt vor denen. Die fragen sich einfach nur, sag mal, das sind doch nur Fischer und keine Theologen. Wie können die so reden? Gott hält seine Zusagen. Er hält seine Zusagen, auch wenn wir manchmal denken, sag mal, was soll ich sagen? Und am Ende fragen wir uns, kannst du mir nochmal sagen, was ich gesagt habe? Weil am Ende merken wir, dass nicht wir selbst gesprochen haben in solchen Situationen. Das kann manchmal in solchen Gemeindehäusern geschehen, das kann manchmal auf dem Arbeitsplatz geschehen, das kann an vielen Orten geschehen, wo wir manchmal in der Frage sind, rede ich oder schweige ich für den Herrn? Und wenn ich was sage, was sage ich denn? Dafür kann man sich auch teilweise kleine Erinnerungen machen. Manche Leute haben ja diese Armbändchen, andere Leute haben einfach ein Kettchen, ein Kreuzkettchen oder sowas, dass sie immer wieder daran erinnert, unter wessen Herrschaft stehe ich eigentlich und wem ist mein Leben eigentlich gewidmet? Und die Mitmenschen werden sehen, ob wir an der Stelle dann echt sind, ob wir echte Diener des Herrn sind oder ob wir einfach nur Fälschungen sind. Fälschungen, die ein falsches Lächeln aufhaben oder Fälschungen, die vielleicht in ihrem christlichen Kreis Christen sind, aber wo man das ansonsten nicht merkt. Unsere Mitmenschen werden das sehen. Jeder. Mitmenschen hier, aber auch Mitmenschen außerhalb. Und wer das auf jeden Fall auch sehen wird, ist Gott. Und die große Frage ist, von wem wollen wir am Ende ein großes Lob haben? Von wem wollen wir ein Urteil bekommen? Du bist ein treuer Freund. Von einem Kumpel hier auf der Erde? Von der besten Freundin oder von unserem Vater? Irgendjemand wird am Ende sagen, du warst echt oder du warst nicht echt. Und es ist an uns gelegen, zu zeigen, ob wir echte Menschen sind oder ob wir einfach nur made in China sind. Vater, ich danke dir, dass du uns als deine echten Nachfolger geschaffen hast, dass du uns als etwas geschaffen hast, das dein Ebenbild sein sollte. Ich danke dir, dass du zeigst, wie wichtig wir dir sind. Du kümmerst dich um uns und du versorgst uns, was auch immer in dieser Welt auf uns zukommen mag. Und ich bitte dich, dass du uns das niemals vergessen lässt, dass du uns sehen lässt, was wir in dir sind und wie wichtig wir dir sind. Und dass uns dein Urteil viel wichtiger ist als jedes Urteil, das irgendein Mensch jemals über uns sprechen kann. Amen.